vorm Buch. Wie sind Sie hier reingekommen?
Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir haben unser Jubiläum gut überstanden und Steff ist jetzt auch wieder mit an Bord.
Hallo.
Und apropos an Bord, wir sind an Bord unseres Podcast-Vans, den wir jetzt komplett eingerichtet haben. Wir können filmen, wir können Aufnahmen machen. Wir sitzen hier, ist ein bisschen warm, aber es geht eigentlich jetzt.
Also ein bisschen warm ist krass untertrieben, aber es wird auch wieder eine Sommerfolge, oder? Da gehört so ein bisschen Schwitzen dazu.
Genau, und wer sich gewundert hat, was wir für einen komischen Titel haben, das sind die Titel der beiden Bücher, über die wir heute sprechen werden. Nämlich, Wie sind Sie hier reingekommen? Und? Ein Roman von Tilman Birr.
Und möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne von Saša Stanišić.
Den hatten wir schon mal?
Ja.
Du hattest den schon mal?
Ich hatte den schon mal.
Und
ich
bin
irgendwie großer Fan.
Ja, wir fanden ihn beide ziemlich genial. Wobei jetzt die Frage ist, was soll der Titel?
Ja, also der längste Titel der Welt, meinst du?
Ja.
Der Titel ist ungefähr so crazy wahrscheinlich auch wie letzten Endes das Buch. Also wenn man mehr oder weniger den Klappentext liest, dann hört sich so ein bisschen an wie, als würde er sich Gedanken machen, um welche alternativen Leben könnte man gelebt haben, wenn man andere Entscheidungen getroffen hat. Und da er ja so der Meister über Raum und Zeit ist und auch sprachlich einfach von hier nach dort springt, ist quasi parallel auch eigentlich alles möglich.
Ist das denn wieder so eine coole Geschichte wie beim letzten Mal, wo es ja irgendwie dauernd hin und her, du sagst es ja gerade selber, dauernd hin und her ging. Ist das wieder so eine Story oder was hat der Großmeister der deutschen Sprache diesmal für uns parat?
Also, was ich spannend finde, ich würde nicht sagen, es ist die Fortsetzung vom ersten Buch, aber es geht bei ihm wieder, er ist ja irgendwie als Jugendlicher vor dem Krieg in Jugoslawien geflüchtet und das hat, glaube ich, schon, wie er aufgewachsen ist in Heidelberg, hat schon eine große oder spielt eine große Rolle in seinem Leben und über die Clique, die er damals hatte, wo die meisten auch Migrationshintergrund haben, mit denen erlebt er auch jetzt in dem Buch Abenteuer, aber nicht ausschließlich. Also es kommen auch andere Personen, die sich auch, sag ich mal, nach anderen Leben die Sehnsucht nach anderen Leben haben oder denken, das und das und das hätten sie anders machen können, kommen auch drin vor. Und das macht es wieder so ein bisschen komplex, weil das nicht die durchlaufende Geschichte ist, die man irgendwie so sucht, sondern zwischendrin, also zum Beispiel diese Gießkannengeschichte, die könnte auch eine Kurzgeschichte einfach für sich stehen. Da kommt auch keiner von den anderen Protagonisten drin vor. Das ist einfach so.
Also es ist eine Sammlung von Geschichten oder?
Ja, ich sag ja, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich habe es bis Seite 215 geschafft und tue mir ja meistens irgendwie so den kleinen Rest noch aufheben, damit ich nicht gleich alles komplett spoiler. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier ein Fehler war, aber zum Beispiel fand ich es total nett, dass er ganz am Anfang schreibt, diesmal der Reihe nachlesen, weil sein letztes Buch war ja mehr so nicht rollenspielmäßig, aber man konnte ja auch auswürfeln oder hätte es auch in anderen Reihenfolgen lesen können.
Aber ist das eigentlich jetzt so von dir, ist das jetzt so ein Trick? Du hast jetzt auch schon über 100 Folgen Podcast. Wird man da, das ist jetzt nur so eine Journalistenfrage, so eine Reinhold-Beckmann-Frage. Was macht das mit einem? Wird man da so ein bisschen so souverän, dass man dann sagt, so, ich lese das Buch gar nicht mehr zu Ende, ich spoiler da nicht oder?
Ja, das ist wahrscheinlich eher so sich selbst austricksen. Also weiß ich das Ende nicht, kann ich ja auch nicht spoilern, weil ich neige schon dazu, eher, glaube ich, zu viel zu erzählen. Wobei, ich glaube, bei dem Buch könntest du alles erzählen und du könntest es niemals so beschreiben, erfassen, wie er. Also das ist halt einfach ein Künstler mit Sprache und man muss schon sagen, so, ich glaube, das Buch ist nicht für jedermann gedacht. Ich will jetzt nicht sagen, anspruchsvoll, aber es wird unter anspruchsvoll, doch, ja, es ist schon anspruchsvoll. Also man muss irgendwie dabei bleiben und er schreibt halt einfach unglaubliche Sätze und ich finde, es ist, glaube ich, krasser als Gesamtwerk zu verstehen, als jetzt irgendwie in den einzelnen Kapiteln oder Scheibchen.
Ich finde es ja völlig faszinierend, dass jemand, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, so unfassbar gut schreiben kann und so sprach. Er ist ja schon ein Sprachakrobat, finde ich fast, oder?
Ja, total. Also wahrscheinlich ist Akrobat auch noch untertrieben. Ich glaube, er ist ja auch irgendwie Dozent oder Professor für kreatives Schreiben. Dann aber in USA, wo man sich auch fragt, wie macht er das? Aber ich glaube, das ist dann
in
eher
Englisch.
Ja, muss er ja wohl. Und das ist ja dann wahrscheinlich eher das System oder wie man mit Sprache umgeht, als wäre es, ja, als wäre es ein Werkzeug. Und was ich halt irgendwie nett finde, ist, dass dann immer eben diese Jugend mit diesen Freunden mit einfließt. Also jetzt will ich gerade mal so 2, 3 Beispiele. Ich glaube, ich stehe halt auch auf so krud absurde Gedanken und man merkt halt auch, dass der früher Rollenspiel und solche Geschichten gemacht hat, weil solche Gedanken kommen immer wieder rein oder spielen auch eine Rolle. Zum Beispiel überlegt er im ersten Kapitel, ist einer aus seiner Clique, hat die Idee, wie geil es doch wäre, einen Proberaum für das Leben zu haben. Das möchte er haben und vermarkten und dann auch so ein bisschen wie, du kannst dein Leben ausprobieren.
Also verschiedene Leben testen.
Ja.
Ich würde jetzt mal, wie wäre mein, hast du die Werbung gesehen mit Jürgen Klopp?
Ja.
Muss sofort dran denken. Also für alle, die nicht gesehen haben, Jürgen Klopp macht für irgendwas Werbung. Ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist.
Ich glaube, irgendeine Versicherung oder so.
Auf jeden Fall sieht man Klopp dann als Handwerker, als Ölplattformmann, als Zahnarzt, was ich bei seinem
Gedicht besonders lustig finde. Als Feuerwehrmann, als Tierarzt fand ich
als
sehr schön.
Als Tierarzt, als alle möglichen ist immer Kloppo. Aber immer in unterschiedlichen Rollen. Fand ich sehr gut. Fand ich eine sehr geile Werbung. Ausnahmsweise mal. Und das wäre das dann ja, ne? Also, oder habe ich das falsch verstanden? Dass du
ja
verschiedene Leben, also wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich Zahnarzt geworden
ja,
wäre?
Ja, du kannst, also ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Also du kannst quasi was eins, also sie haben ihr Geschäftsmodell, glaube ich, noch nicht final festgelegt und arbeiten natürlich, ich meine, du kannst ja auch keine Zeitreisen verkaufen. Aber das Geile wäre halt einfach so der Gedanke überhaupt, dass du jetzt mal was ausprobieren kannst. Du kannst ja zum Beispiel Partner ausprobieren, du kannst Jobs ausprobieren, du kannst ausprobieren, will ich Kinder, will ich keine, will ich in, weiß ich nicht, Australien leben ja,
wie,
oder
wie
auch nicht.
Wie probiere ich das aus?
Na, in dem Proberaum.
Ja, aber wie ist dieser Proberaum? Verstehe ich nicht.
Ja, das ist ja fiktiv. Diese Jugendlichen überlegen sich, wie geil das wäre, wenn sie quasi die Manager dieses Proberaums des Lebens wären.
Ach so, also nicht so ein VR-Raum, so Metaverse-mäßig.
Nein, sondern so.
Wenn es den wirklich gäbe, man könnte es ja. Oh, okay, verstanden.
Ja. Okay. Also eigentlich viel analoger, wie gedacht. Also wenn es ginge, aber es geht ja eigentlich nicht.
Ah.
Aber ich sage ja, bei ihm können auch Raum und Zeit parallel existieren.
Ja.
Aber ich meine, diese Verwirrung, die ich jetzt schon, indem ich dir erzähle, das hat man in dem Buch, glaube ich, auch öfters. Und man sieht jetzt auch auf dem Cover, hat er einen Gruß von Helgoland und dann schreibt er auch über sich selber. Und das finde ich auch, das ist auch eine von den Geschichten, wo er quasi als erwachsener Mann auf Helgoland im Urlaub ist und dann quasi in so einer Helgolander Kneipe ein Bier bestellt und dann merkt, oh nee, du hast das Falsche bestellt, alle anderen bestellen Tee und dann die Kneipenwirtin ihn anmacht, er hätte doch vor Jahren, hat er ein Schild, das Kneipenschild geklaut. Das Kneipenschild hat aber jetzt so einen wahnsinnigen Background, das hat die ganze Insel beschützt und das war das Einzige, was überlebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nimmt diese Geschichte Fahrt auf, dass er auch nicht mehr weiß, so Scheiße, war ich jetzt schon mal auf Helgoland oder nicht? Habe ich dieses Schild geklaut oder nicht? Und dann kommen lauter so Ideen, so Geschichten in der Geschichte, dass quasi ein Autor ihm Anweisungen gibt, wie Theateranweisungen. Und dann wird diese Geschichte erzählt und dann kommt halt immer der Kommentar, meint der Autor sagt oder...
ohne, dass das albern wirkt? Weil ich finde, manchmal kann sowas da so ein bisschen drüber sein.
Nee, das wirkt gar nicht albern. Es ist so, du bist, es ist halt so krass, dass du irgendwann vielleicht schon fast denkst, du bist jetzt verloren. Oder was soll das? Weil dieses Stilelement kommt nur auf Helgoland vor. Das kommt nicht in seiner Clique mit den anderen vor oder bei den anderen Protagonisten, die auch andere Geschichten erleben. Also bei der Dame mit der Gießkanne kommt es zum Beispiel gar nicht vor. Es ist nur diese Helgoland-Geschichte. Und die ist aber dann wieder so... Die ist dann schon wieder so absurd, sag ich mal, dass nachher er quasi gezwungen wird, die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg nachzuspielen, wie er im Bunker sitzt. Und also es ist so, ich glaube, wenn du was wirklich Schräges lesen willst mit sehr viel, also wahnsinnig toller Sprache, aber auch von der Story her halt wirklich... also man hat so das Gefühl, der hat so ganz viele Alltagsthemen genommen und daraus... was total Überspitztes gemacht. Zum Beispiel gibt es halt, und ich meine, das ist ja jetzt nicht lebensentscheidend, gibt es da einen Jurist, der spielt mit seinem Kind Memory und verliert immer. Und dann will er dieses Piratenmemory wegwerfen, weil er frustriert ist, weil er gegen seinen Sohn immer verliert, ja. Und dann sieht er aber, wenn er es wegwerfen will, ich glaube, dann stellt es nachher zum Verschenken hin, weil seine Frau will gar nicht mit dem Jungen spielen, die spielt überhaupt nicht. Und dann sieht er aber, dass so Kaffeeabdrücke auf ein paar von den Karten sind und denkt so, ja, jetzt weiß er ja, also kann er, also ein Kapitel ist so quasi gegen das Kind verlieren, ein Kapitel ist gegen das Kind gewinnen und ein Kapitel ist, glaube ich, gegen das Kind unentschieden spielen. Und der macht aber aus jedem, also das sind ja jetzt keine lebensentscheidenden Tatsachen, aber was das mit dir macht und was ich halt total lustig fand, dieser Typ wird auch genau beschrieben und da kommen diese Absurditäten, die keine Absurditäten sind, die kommen dann so auf den Punkt. Zum Beispiel dieser Vater, dieser Jurist, der sammelt die Aufkleber, diese Fußballsticker und hat alle, nur Miroslav Klose hat er nicht. Und du kannst immer nachbestellen, aber immer nur so ein großes Kontingent und irgendwie.
50 konntest du damals nachbestellen.
Ja, auf jeden Fall geht eben nicht und dann total lustig sehen die bei irgendeinem Event Miroslav Klose. Dann sagt der Sohn zu ihm, komm, wir gehen hin und machen ein Foto. Dann klebst du einfach das Foto in deinen Sammelsticker. Ja, das sagt der Vater sagt es auch, aber der Junge hat dann quasi die Lösung dafür, wie man es doch machen könnte. Und also ich finde es halt irgendwie in sich hat es so viele schöne Ideen, dass der Vater zum Beispiel auch Pokémon Go spielt. Da hatte ich irgendwie auch nie einen Bezug zu, bis wir irgendwie Freunde hatten, die das gespielt haben und auch sehr intensiv gespielt haben. Wo der Vater aber beschreibt, ja, er geht immer vormittags, weil dann hat er ja keine Konkurrenz, weil die größte Konkurrenz ist dann in der Schule. Und wenn er wirklich gewinnen will und bei Spielen gewinnen will, dann kauft er sich in-game auch mal Waffen oder whatever, so dass er halt ein relativ hohes Ranking kriegt.
Ja, das fand ich, habe ja auch letztens einen netten Werbespot gesehen, da hat ein Spiel für sich geworben, dass es keine In-Game-Käufe gab und dann kam so ein kleines Monster gegen ein großes Monster und das große Monster war halt das mit In-Käufen und das kleine hat halt 1000 Sachen gemacht, so wie so ein Shaolin-Mönch, und dann einmal zugeschlagen und passierte nichts und der Große hat so einmal mit dem Finger auf den Kleinen und dann dadurch, dass er eine Riesenwaffe gekauft hatte, war sofort weg und dann, das gibt's bei uns nicht. Aber diese Panini-Bilder, ja, ne, die gibt es ja tatsächlich, glaube ich, auch nur von Panini.
Ja.
Diese Sammeldinger, das fand ich auch früher ganz, ich glaube, man konnte 20 oder 50 nachbestellen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber bis man da endlich war, da hat man schon, also ich habe da, glaube ich, meine gesamte Familie und Verwandtschaft, Bekanntschaft mit genervt, dass sie mir immer diese kleinen Tütchen mitbringen mussten.
Ja, also ich glaube, der ist auch echt ein großer Spieler und was ich irgendwie auch nett fand, war, da sind so viele Ideen drin, wo man wirklich einfach auch schmunzeln muss. Zum Beispiel ist einer aus seiner Clique, der will die Frau im Arbeitsamt glücklich machen und testet immer unterschiedliche Jobs. Und allein daraus könntest du schon ein eigenes Buch machen, weil dann kommt er halt, also das ist auch sehr interessant, der hat halt diese Clique und irgendwie wird die Mutter von dem einen verlassen und möchte dann an einem Samstag nicht alleine sein, weil das die schlimmsten Tage sind. Also wenn man an einem Samstag allein ist, geht nicht. Und dann beschließen sie quasi der Mutter Gesellschaft zu leisten und es etabliert sich dann so, dass die Mutter jeden Samstag quasi einen Braten für die macht und die Doppelkopf spielen. Und weil die Mutter auch den Samstag drauf und den Samstag drauf natürlich nicht allein sein will, spielen die jetzt jeden Samstag Doppelkopf zusammen. Und dieser eine, der diese Jobs testet, also der die Frau im Arbeitsamt glücklich machen wollte oder in der Arbeitsagentur, der kommt dann halt mal zu einem Termin in so einem weißen Ganzkörperanzug mit Maske und allem und erzählt dann, dass er gerade irgendwelche Mücken sprayt, also dass er da irgendwie ein Mückenkiller ist und dass er das eigentlich es eskaliert dann halt nachher so, der will das dann nicht abnehmen und meint dann, aber die Nebenwirkungen wären so geil und sprüht einmal die ganze Runde ab und also es ist so
Angst.
Ja, es ist so super schräg und man darf ja gar nicht irgendwie all seine Ideen erzählen, aber ich glaube, es ist einfach dieses, es ist so aufgeschrieben, was man sich vielleicht manchmal denkt oder was man sich vielleicht manchmal auch erträumt oder was vielleicht so passiert und das aber in so einer sehr, sehr komprimierten Form.
Was hat es, 250 Seiten oder?
Ja.
Also Lesetipp für?
Alle Menschen, die mit Gedankensprüngen umgehen können, die sich einlassen auf eine komplett andere Schreibweise, die irgendwie Bock auf so wirklich jemanden, der mit Sprache umgehen kann, wo die Geschichten vielleicht auch eins absurder sind und diese, der eben auch mitgehen will. Ich meine, ich sag mal so, die Light-Version, aber halt viel weniger anspruchsvoll war vielleicht sowas wie Mitternachtsbibliothek, wo auch jeder immer so ein alternatives Leben, aber es war so, dann wird einfach mal eine Beziehung durchgespielt oder, also es war immer so ein Thema und es war ja auch alles gleich geschrieben, während hier ist jedes Kapitel, das ist ja so ein bisschen Forrest Gump-mäßig. Du weißt einfach nie, was diese Praline jetzt für dich übrig hat oder verbirgt. Also du beißt rein und dann weißt du erst, was passieren wird.
Okay, da kann ich dann direkt den Bogen schlagen zu Wie sind Sie hier reingekommen? Von Tilman Birr. Er müsste Birr heißen. Weil der Protagonist, das fand ich sehr nett, der kommt vom Land und zieht zum Studieren nach Berlin. Weil man da ja hin muss. Berlin, Großstadt, er will aus diesem kleinen Kaff raus, geht nach Berlin. Und also man kennt die Szene, also die Älteren unter euch werden jetzt sofort an den Film Kleine Haie denken. Wer sich da noch daran erinnern kann, hast du den gesehen?
Oder kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich nicht.
War der Durchbruch, glaube ich, von Jürgen Vogel. Und noch Thomas Heinze oder so ähnlich. Also waren auf jeden Fall drei Schauspieler und
ich glaube, muss mal.
Und Bierchen, wie hieß er denn nochmal? Schauspieler Armin Rohde.
Ah ja, ja, genau.
Armin Rohde als Bierchen. Also für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz, da ging es um drei Schauspielschüler, die bei einer Schauspielschule genommen werden wollten, Vorsprechen hatten. Und Jürgen Vogel war, glaube ich, der Hausmeister. Und hat einfach nur einen Stuhl zurückgebracht in diese Vorsprechprobe. Aber alle dachten, das wäre seine Rolle. Und er ist dann total ausgerastet und hat dann irgendwie, und dann die, ja, nee, machen Sie mal weiter, sehr gut so. Und dann haben sie ihn nachher genommen.
Geil.
Das war echt großartig. Und diese Schauspielschule, ist egal. Auf jeden Fall, die Szene jetzt ist, also dieser Kollege, der Hauptdarsteller, der Protagonist, zieht nach Berlin, findet eine Freundin so, ist aber alles so schwierig mit Anschluss und große Stadt halt, ne? Berlin kann man auch gut versumpfen, wissen ja viele. Und dann kümmert er sich um den Job, weil er kriegt halt genauso viel Geld, dass er halt irgendwie die Bude bezahlen kann und ein bisschen leben, aber halt um alles mehr muss er halt arbeiten. Und dann gibt es eine Ausschreibung für eine Stelle für ein Theater. Und dann geht er da hin und dann sagt er, ja, er hätte sich, ja, wir wissen Bescheid, gehen Sie mal durch, hier zweiter Stock da oben. Ja, aber Sie wissen, doch, ist schon klar, gehen Sie da mal hin. Und so geht das dann weiter, bis er auf einmal irgendwann auf einer Bühne steht und dann irgendwas sprechen soll und er improvisiert dann einfach. So, und dann finden die das so gut, also die eine Hälfte findet es gut, die andere nicht, aber dann sagen die, die es nicht gut finden, die es gut finden, überzeugen die anderen dann und dann kommt raus, ist er in Vorsprechen als Komparse reingerutscht. Also die suchten für eine
Romeo. Ach, der wollte nur
er wollte eigentlich
Statist
nur,
sein oder was?
Ach so, nee, habe ich nicht gesagt. Genau, eigentlich war die Stelle, die ausgeschrieben war Kartenabreißer und Platzanweiser.
Ah.
Und die wollte er machen und ist dann aus Versehen in diese, dann noch einen Anschiss von der anderen Frau, die auf ihn gewartet hat, wo er sich eigentlich hätte melden sollen, die diesen Job zu vergeben hatte. Und dann war er halt jetzt, auf einmal war er Komparse bei Romeo und Julia. Und das ist so ein, muss wohl ganz schrecklich sein, also dieser Regisseur ist ein totaler Egomane, rastet auch permanent aus und er freundet sich damit ein paar Leuten an. Das ist jetzt wichtig, weil er damit so in so eine Theater- und Kunstwelt reinkommt und dann passiert was ich großartig finde, er lernt dann Loriot kennen, also Victor von Bülow. Durch einen Riesenzufall gegenüber von dem Theater, wo er da jetzt als Komparse mitarbeitet, ist ein italienisches Café oder ein italienisches Restaurant und das ist so der Stammladen von Loriot, wenn der in Berlin ist. Und dann kriegt er das irgendwie so mit, dass so ein, also die erste Szene, wo Loriot auftaucht, wundert er sich über so einen älteren Mann, der sich total komisch benimmt, so ganz old-fashioned und komische Sprüche macht und so. Und irgendwann kommt raus, dass das halt Loriot ist. Weiß aber am Anfang nicht, weil alle nennen ihn halt Vico oder Victor oder ne, von Bülow. Ja, ja. Kann er nichts mit anfangen. Kennt ihn halt, wenn dann überhaupt, als Loriot. Und dann lernen die sich tatsächlich kennen. Und dann lässt sich Loriot von ihm durch die Comedy-Szene in Berlin führen. Dann gehen die halt immer zusammen zu Veranstaltungen, zu so Nachwuchsveranstaltungen von Comedians in so Hinterhoftheatern und so weiter, weil Loriot irgendwie gucken will, wie ist denn der Humor heutzutage? Weil Loriot hält, und das stimmt tatsächlich, das hat er wirklich gemacht, hält zu der Zeit, wo das Buch spielt, gerade eine Vorlesung über Humor an einer Universität in Berlin.
Wann spielt das nochmal genau?
Das spielt so um 2000.
Ah, okay.
Und er sucht halt irgendwie, weil er meinte, er hat nicht mehr so den Zugriff auf die, auf die jungen Leute, auf den Humor der jungen Leute. Und dann nimmt er ihn halt mit und dann gehen die zu so Veranstaltungen, wo unter anderem dann auch, man erkennt die teilweise. Also bei einem bin ich mir ziemlich sicher, dass das der junge, wie heißt er nochmal hier, der Berliner, nicht Mario Barth, sondern der andere mit Nadu alte Kackbratze, Kurt Krömer.
Ah.
Also es ist sehr, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das der junge Kurt Krömer sein soll. Und so lernt er dann so ein paar Leute kennen und dann ziehen die halt immer zusammen los. Und das ist total lustig, weil Loriot sich halt so Loriot-mäßig verhält und die dann aber in so echten Szene-Kneipen landen. Und bis die Leute hinter der Theke kapiert haben, dass das Loriot ist, und dann meinte er auch so, ach, jetzt passiert das, was immer passiert. Und dann kommen wieder alle, haben Sie Autogramm, entschuldigen Sie, dass wir uns so benommen haben und bla bla bla. Und dann deswegen rennt Loriot immer mit so einer Fellmütze rum, wo man die Ohren runterklappen kann. Na, weil er meint, dann wird man halt nicht erkannt.
Klar, ist klar.
Ja, mit einer Fellmütze, mit Ohren, dann macht dich noch unauffälliger. Also es ist total nett und dann spielt er auch nachher, dann besucht er auch die Theateraufführung, wo er dann den mit und so. Das ist wirklich ein ganz netter Humor. Also wirklich, es liest sich so runter und diese Geschichte, das führt dann nachher noch dazu, dass der Protagonist nachher, weil er so die Schnauze voll hat von dieser Kunstwelt, weil er die alle für doof hält und sich immer so komisch benehmen, dass er dann Performances macht bei einer Schweizerin und einem Schweizer, weil die irgendwie gesehen haben und ihn toll fanden, dann schmeißt er sich so nackt gegen Leinwände mit Farbe und so und kassiert da richtig Geld für. Und so geht es dann immer in diese Kunstrichtung weiter und dann werden seine Werke auch dann ob die auch verkauft werden können und so. Und das wird immer absurder. Und dann rutscht er auch immer mehr in so eine Hausbesetzer-Szene und Kunstszene rein. Und also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch mit diesem immer wieder auftauchenden Loriot, der das Ganze so total erdet, weil er hat das auch so geschrieben, also man kann sich den richtig vorstellen, wie er so, ach was. So dieses typisch Loriot-mäßig. Also wirklich.
Und hat er das extra jetzt hier für 100 Jahre Loriot oder was geschrieben?
Also er sagt da gar nichts zu. Ich finde, das Cover ist auch großartig. Das ist dieses, ich weiß nicht, dieses Bild kennt man. Dieser Diner von, ich weiß gar nicht, wie der Künstler heißt, ist aber ganz bekannt. Man sieht nur die eine Ecke von einem nachts beleuchteten Diner, wo zwei Menschen an der Theke sind. Und auf dem Buchcover ist es halt einmal ein Mops, weil Loriot ja so ein totaler Mops-Fan ist. Und halt wahrscheinlich der Protagonist, ein junger Typ.
Ja, krass. Nee, also das klingt auf jeden Fall so, als könnte man es in einem durchlesen. Ich glaube, das ist so bei meinem Buch eher so ein bisschen, andere können es vielleicht durchlesen, aber ich habe immer dann Pausen gebraucht. Also dann hast du wieder ein Kapitel, vielleicht schon eine halbwegs abgeschlossene Story. Und also die Frage ist auch so, wie weit lässt sich das interpretieren oder wie zugänglich ist das? Also sprachlich finde ich es echt mega schön. Kann halt auch Sätze schreiben, da brichst du echt zusammen.
Ja, gut, das war ja schon bei dem ersten Buch so. Wie gesagt, ich finde es völlig faszinierend, wie jemand das kann, dessen Muttersprache gar nicht Deutsch ist. Also bei dem hier, das finde ich auch wieder so interessant, ich achte ja jetzt auch immer mal so ein bisschen mehr darauf, so wie sowas geschrieben ist, aber bei ihm hier zum Beispiel kann ich überhaupt nicht sagen, wie es geschrieben ist. Also das liest sich halt super weg, aber weil die einzelnen Elemente halt immer so bizarr sind. Also wie er also finde ich eine tolle Szene, wie die beiden so einer richtigen Berliner Kneipe enden und dann die ganze Zeit von dem Wirt angemacht werden und der Wirt dann halt immer auf diesem Berliner, ey, was wollte er denn? Er wollte ja nicht mal eher so. Und
Hertha?
Irgendwann, ja genau, Hertha. Und irgendwann checkt er, dass das Loriot ist. Und dann sind die total peinlich und oh Gott, ey, weil ein Stammkunde macht den total an. Und dieser Stammkunde fliegt dann nachher raus, der Wirt schmeißt ihn raus. Wie können Sie diesen Mann so, ne? Das ist Loriot und so, wie das auf einmal, also welche Bedeutung der halt noch für ganz viele Leute hat und man ja wirklich sagen muss, so dieser Humor, fand ich ja ganz toll, kann man hier mal ganz kurz erzählen. Wir haben ja auf der All Ears, der Spotify-Veranstaltung in Berlin, haben wir ja die Dudes kennengelernt.
Ja.
Und sag du mal kurz, wer das ist, für alle, die sie nicht kennen.
Die Dudes sind zwei Podcaster. Einer ist wahnsinnig riesig, zwei Meter irgendwas. Meter, ja. Und den anderen kennt man vielleicht, weiß gar nicht, bei welcher Reality-Geschichte, irgend sowas Survivor-mäßiges auf irgendeiner Insel hat der mitgespielt. Sind ursprünglich zwei YouTuber und die sind aber echt richtig witzig. Also ich gucke mir am liebsten, also ich höre nicht ihren Podcast, sondern die kommen halt vom YouTuben oder vom Filmemachen und die machen immer so sehr amüsante, kurze Filmchen.
Ja, und einer davon war, da steht dieser riesige Typ mit einem ganz kleinen Hund, mit so einem Pudel. Glaube ich, ne, mit einem Pudel im Park und dann machen sie so, ich glaube die Überschrift war so typische Hundesachen oder typisch Hundebesitzer oder so, ja, genau. Oder was Hundebesitzer typischerweise machen und dann, dieser Pudel heißt Ramses. Und dann macht er halt den klassischen, nö, der beißt nicht. So, der macht nichts. Und ich fand halt...
Der will nur spielen.
Der will nur spielen und so. Und dann zum Schluss rennt dieser Hund halt aus dem Bild. Und dann ruft er, dieser Riese hinterher so, nee, der will nur spielen. Der macht nichts. Und dann, oh, jetzt macht er doch was. Und geht dann selber auch aus dem Bild. Und ich fand dieses, jetzt macht er doch was, das ist diese ganz tolle Loriot-Pause. Ne? Es ist eben nicht egal. So, und da habe ich ihn drauf angesprochen und ich fand das total rührend, wie gerührt er war, als ich da vor ihm stand und ihm gesagt habe, dass ich finde, dass das wirklich ein total großer Loriot-Moment wäre und dass er da meinte, oh, mit Loriot verglichen zu werden, das wäre ihm eine große Ehre. Und ich dachte, das hätte ich jetzt nicht erwartet. A, dass er weiß, wer Loriot ist und diesen Humor noch
gut
kennt.
Ja, die sind halt super viel jünger und halt irgendwie auch einmal durchtätowiert. Und,
ja, und dass er das aber als, er könnte ja auch sagen, so geil. Ja, toll, aber dass er das wirklich, der war wirklich gerührt. Also der war wirklich gerührt. Ich habe mich danach noch, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Und da war er wirklich so, das fand ich jetzt wieder ergreifend. Dass ihn das ergriffen hat, dass man ihn damit loben konnte. Aber das nur am Rande. Du bist die ganze Zeit schon...
Ich überlege, ob ich noch was Kleines lese.
Ja, liest doch was Kleines.
Also ich habe von dem Vater, der gegen seinen Sohn da gespielt hat, nehme ich ein kleines Zitat. Georg Horvath erinnert sich an Georg Horvath, der heute in seinem Büro bei geschlossener Türe saß und dachte, es geht zu Ende mit mir. Mit dir, mit uns, mit den Korallen geht es zu Ende, mit Kaktus und Kunststätten, mit der Empathie, mit kleinen Bildern, die kleine Kinder für ihre Eltern gemalt haben, mit sympathischen Fischen, die der Demokratie, mit Brauereien, mit gutem Stoffwechsel, mit dem Camembert-Schimmelpilz, mit Kniescheiben und Wäldern. Es geht zu Ende mit der Zukunft und mit dem Weinanbau und mit der Börse und mit den Bären.
Oh. Gut, ja. Dann.
Ja, also manchmal wird man halt auch so ein bisschen stehen gelassen, gell?
Oh, wir können ja hier wieder auch mal, ich mache mir die alte erste Satz-Challenge. An dem Tag, an dem die Amerikaner in Bagdad einmarschierten, war Wolfgang Schneider in Berlin angekommen. Und der letzte Satz, den finde ich besonders gut. Ja, gut, okay, ja, tschüss.
Also soll ich jetzt als ersten, also
den ersten Satz.
Den ersten Satz. An einem heißen Weinbergnachmittag im Juni 1994 warf Veit einen Stein in die Luft und wir anderen versuchten, seinen Stein mit unseren Steinen zu treffen. Und Veit sagte, warte mal kurz, und die Steine prasselten zu Boden.
Der ist früher auch gemacht?
Nee.
Wir haben es gemacht.
Echt?
Einer hat einen Stein hochgeworfen. Und die anderen mussten versuchen, den zu treffen, was meistens dazu geführt hat, also mit so ganz kleinen Steinen, dass die meisten immer den angeschmissen haben, der den Stein hochgeworfen hat.
Aha, auch gut, ja. Sehr, du bist da nicht so weit weg von dem. Also ich glaube, das wird dir auch wieder gefallen, das Buch.
Ich werde es auf jeden Fall lesen, ich fand das erste großartig, wirklich gut.
Ja, vielleicht kannst du mir dann den Rest erklären, den ich vielleicht nicht verstanden habe. Letzter Satz ist, fick dich, sagte ich.
Ja, wir können jetzt darüber überlegen, ist fick dich, was war es mal, fick dich?
Sagte ich.
Oder ja, gut, okay, ja, tschüss.
Passt eigentlich ganz gut.
Sind aber beides gute letzte Sätze, finde ich.
Ja.
Bei mir ist es so, er hat dann tatsächlich endlich einen Job gekriegt. Also einen Job,
im
den
Theater
er haben wollte.
Oder?
Nee, das verrate ich nicht. weil dafür müsste ich noch was anderes erklären und das ist dann, das ist zu viel gespoilert. Aber also ich würde sagen, mein Buch ist auf jeden Fall, um jetzt nochmal die praktische Anwendung, also jeder, der Bock hat, auf ein sehr gut lesbares, 326 Seiten langes Buch, was eine perfekte Sommerunterhaltungslektüre ist, der sollte sich unbedingt, wie sind Sie hier reingekommen?
Angucken. Und ich sag mal, allen, denen das Buch Heimat gefallen hat, die können auch, möchte die Wippe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Und die Geschichte habe ich extra ausgelassen, weil die fand ich auch sehr nett.
Eine meiner Lieblingsszenen noch, muss ich noch kurz erzählen, fällt mir gerade ein, wo ich das mit dem letzten Job noch erzähle. Er ist irgendwann auf einer Veranstaltung und fängt total an, gegen irgendeinen anderen Regisseur zu klugscheißern, aber den so runterzumachen. Und alle finden das dann irgendwie so, also er macht das einfach nur, weil er es scheiße findet und alle anderen denken so, oh, das ist ja jetzt mal eine neuartige Herangehensweise. Und alles, was er sich so denkt, wird total bestätigt, weil alle ihn jetzt für einen Künstler halten. Oder halt für jemanden, der das darf, nur weil Loriot, mit dem er da ist, also weil er mit Loriot da ist.
Natürlich.
Und weil Loriot ihm noch einen entsprechenden Anzug geliehen hat. Und in dem Moment, wo er dann halt, also das Framing, wie das ja heute so schön heißt, sich für alle anderen geändert hat,
ja.
Nur wäre als Student da einfach aufgelaufen wie sonst immer, hätte wahrscheinlich keiner zugehört, aber so, oh, mit Loriot gekommen, oh, Hans hat einen ganz feinen Anzug, oh, oh. Ne, und dann ist auf einmal, obwohl er denselben Bockmist erzählt, ist es auf einmal Literaturkritik oder Kunstkritik oder und die Leute hören ihm zu und dann so, ach ja, das ist ja spannend, fand ich total geil.
Aber das fand ich auch immer so bei dem Buch Kleider machen Leute, ja, schon. Das
total.
Ist halt bis heute, es ist halt einfach verrückt und ja.
Ich habe ja mal bei einer Kunstveranstaltung den Künstler gefragt, das war bei einer Vernissage, wo die auf der Lit, nicht Lit Cologne, auf der Art Cologne, da durften wir mit einer Kunstführung einen Tag vor der Eröffnung rein und dann war halt anschließend noch mit zwei Künstlern, die ich aber nicht kenne, habe ich mir noch nicht gemerkt, im Atelier oder in der Messe noch, das ist schon echt lange her, durften wir da von so einem Kunstverband, in dem meine Mutter war, mit und dann war ein Kunstwerk, da hatte jemand das, wie heißen diese Abstreifgitter, was so vor Türen draußen liegt.
Ja,
wo man Fußmatte. Ja, nicht Fußmatte, sondern diese Gitter, wo der Schmutz dann durchfallen kann.
Ja, Fußmatte.
Eine Fußmatte wäre ja durchgehen, da kann nichts durchfallen. Also auch so ein Abstreifer, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Gitter. Und der hatte jetzt einfach nur so ein Gitter genommen, das war so 2x2 Meter und hat das komplett mit Wachs ausgegossen, diese Zwischenräume. Und dann an die Wand gehängt und dann ein Preisschild dran gemacht, das waren damals so 70.000 Mark. Und dann habe ich halt gefragt, also man durfte wirklich alles fragen, und dann habe ich halt gefragt, warum denn sowas 70.000 Mark wert sein sollte. Und dann meinte der einfach, ja, ist ja sonst keiner drauf gekommen. Ich dachte mir so, ja, stimmt. So, aber der war auch überhaupt nicht angepisst. So. Also gar nicht so von wegen, das ist Kunst und so, sondern ja, ist ja vorher keiner drauf gekommen. So, zack. Und der hat bei derselben Ausstellung hat er einfach noch einen Holzbalken an die Wand genagelt für 50.000 D-Mark.
Ich glaube, das ist auch immer so das nötige Selbstbewusstsein, das du brauchst.
Ja.
Oder halt den entsprechenden Kunsthistoriker, Kunstkritiker, der in deinem Sinne.
Oder den Namen.
Ja,
weil ich glaube, wenn du einmal bekannt genug und berühmt genug bist, dass die Leute 40, 50, 60.000 Euro für ein Bild von dir ausgeben, dann kannst du auch anfangen, Holzbalken an die Wand zu nageln, Wachs drüber zu kippen und Silvester 95 drauf zu schreiben, sagst hier 100.000 Euro.
Geil.
Dann hast du einen echten Kastning.
Also ich musste so ein bisschen lachen, weil wir haben hier ja einen Künstler quasi, der aus Schramberg stammt. Und für alle, die Schramberg nicht kennen, das ist die
Ihr habt nichts verpasst.
Ihr habt nichts verpasst. Es ist die Fünftälerstadt, sprich hier ist es sehr bergig. Die Stadt selber liegt unten und hat dann mehr oder weniger fünf Ausgänge, sage ich mal. Aber es sind alles Täler und es geht steil nach oben. Und der hat sowas gemacht in einer Ausstellung, da musste ich so lachen und dachte so, du bist aber auch von der Umgebung hier sehr geprägt. Man konnte auf einer Empore konntest du einen Regler umstellen und unten hast du halt so einen Täler gesehen und dann wurde das ganze Ding geflutet.
Ach geil.
Und das war sein Kunstwerk und ich dachte nur
da
so.
Träumen wir ja schon lange von, dass
die
Talstadt geflutet
wird. Ja, aber der ist Kunstprofessor in Karlsruhe, der Typ, ja. Es ist so geil einfach dieses, ja, wovon man träumt, wo ich auch mal denke, lass mal hier volllaufen, dann hätten wir hier auch schön
Ferienwohnung am See. In den gefluteten See springen können. Ja. Finde ich großartig. Ich bin ja mal in Spanien, dann habe ich es auch. In Spanien mal in der Nähe der Picos de Europa bin ich durch ein Tal gefahren. Also durch so einen richtigen Talkessel. Und erste Ortschaft, also du bist niemandem begegnet, erste Ortschaft, alles lag in Trümmern, wie im Krieg, kein Mensch da, zweite Ortschaft, genau dasselbe. Und dann sind wir mal, haben wir angehalten, sind in eins von diesen Häusern rein, das sah so aus, als wären die Leute, hätten das Nötigste gepackt und wären weg. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden, bis uns dann am Tag danach einer erklärt hat, ja, das Tal wird geflutet. Die haben dann einen Staudamm gebaut und wir sind quasi drei Tage vor der Flutung oder vor der kompletten Sperrung sind wir noch da durchgefahren und eine Woche später.
Motorrad oder wie?
Motorrad. Eine Woche später sind wir da wieder, bin ich da wieder dran vorbeigefahren und dann war das Ding geflutet. Die hatten oben schon die Autobahn gebaut. Die habe ich halt nur nicht gesehen. Ja. Weil, ne, du guckst halt in dieses Tal so und dann auf einmal, als wir zurückgekommen sind, sind wir an einem.
Da haben die oben einfach den Schalter umgelegt und schon wurde. Ja. Siehst du, so läuft.
Also ich kann sogar gewesen sein, dass es drei Wochen gedauert hat. Ich weiß nicht, wie lange so ein. Also es war auf jeden Fall, ich war einen Monat in Spanien unterwegs und am Anfang bin ich da durch und auf dem Rückweg bin ich da wieder vorbei und dann war da schon Wasser.
Krass.
Dachte, aber es war echt spooky, wenn du halt durch so durchfährst und verstehst überhaupt nicht, warum da niemand ist und warum da alles in Schutt und Asche liegt.
Ja.
Einfach gefragt.
Also ich finde auf jeden Fall alle Leute, die nach Helgoland in Urlaub fahren, sollten dieses Buch lesen.
Okay, und alle Leute, die nicht nach Helgoland in Urlaub fahren, was bestimmt mehr sind, die sollen meins lesen. Okay, Freunde, heute mal eine etwas kürzere Folge wegen den Temperaturen.
Ja, es ist doch ganz schön warm im Van geworden.
Wird jetzt,
ne?
Man kann es aushalten, aber es ist schon warm. Aber ich finde es ja erstaunlich, es ist ruhig. Also wir haben die Türen ja alle auf und wir stehen ja eigentlich an der Straße hier. Also es ist nicht viel passiert.
Ja.
Vielleicht werden wir doch geflutet.
Ja. Außerdem müssen wir aufhören, bevor der Panzer hier vorbeifährt.
Der Panzer?
Jeder, der es verstehen will, muss das Buch lesen.
Alles klar. In dem Sinne, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, kauft die Bücher, aber kauft sie über unsere Affiliate-Links und empfehlt Freunden und Freundinnen diesen wunderbaren, unglaublichen Podcast, damit wir auch noch die 200. Folge vollkriegen.
Sportlich, sportlich.
Ja, man muss Ziele haben.
Wir können jetzt hier unsere Community gleich mal mit einbinden. Wir haben überlegt, ob wir in Zukunft eher mehr machen sollen und dafür nur ein Buch besprechen.
Also mehr heißt im Sinne, dass wir wöchentlich rauskommen und dafür pro Folge aber nur ein Buch besprechen. Oder ob wir es so lassen sollen, wie es ist und alle zwei Wochen zwei Bücher besprechen.
Ja.
Schreibt uns.
Das werden wir auch noch, glaube ich, als kleine, nicht Challenge, aber doch als vielleicht Umfrage. Auf Instagram.
Eine Umfrage. Können wir. Aber wir
können auch auf Spotify eine Umfrage machen. Probieren wir mal.
Ja. Aber wir freuen uns natürlich auch über eine Mail an schussvormbuch@gmx.de. Also, lasst von euch hören. Habt noch einen tollen Restsommer und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Also ich komme direkt aus dem Proberaum und wollte mich aussprachemäßig noch kurz verbessern. Fatih und natürlich nicht Fight oder wie auch immer ich das vorgelesen habe. In meiner zweiten Runde würde ich es natürlich richtig machen. Bis dann. Also ich muss ja jetzt noch nicht mal in den Proberaum gehen, um zu verstehen, dass es um Schicksal, Identität und auch Herkunft geht. Aber ich habe es trotzdem getan. Und was Angela Merkel damit zu tun hat, die mir gerade eben zugezwinkert hat, dafür müsst ihr eigentlich das Buch lesen. So, ich war jetzt zum dritten Mal im Proberaum und da habe ich doch gerade mal Sascha Stanicic gesagt, er soll auf jeden Fall ins Vorwort schreiben, das der Reihe nachlesen. Und ja, macht Sinn, würde ich sagen. Jetzt verstehe ich auch die Gießkannen-Story viel besser. Bis dann. Also, ich habe jetzt meine 8. Proberaumrunde hinter mir. Das hat mich jetzt 8x 130 Mark gekostet. Und ich würde sagen, eingeloggt habe ich noch nichts, denn die 130.000 für Podcasterin des Jahres habe ich noch nicht erhalten. Aber vielen Dank für diese Option. Danke. Und für alle, die jetzt grübeln, es war Edward Hopper und das Bild heißt Nachtschwärmer.
Schuss vorm Buch.